Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige, die jetzt schon sagen, es ist doch Dienstag. Normalerweise kommt es doch immer Montag, dieser verrückte Hunde-Podcast. Aber manchmal gibt es Tage, kennt ihr vielleicht von euch selber auch, da funktioniert es einfach nicht so richtig, wie man das gerne möchte. Deshalb sorry, wir sind einen Tag mit Delay. Aber so spielt das Leben. Wir haben ja auch noch ein Leben, es ist leider so, aber außer Hunden gibt es noch ein anderes Leben auch manchmal. Hallo Sarah.
Guten Morgen, Mike.
Wir haben ein spannendes Thema, aber dann dafür, dass es einen Tag später ist, nämlich das Thema, wenn der Hund frisst, was ist dabei eigentlich so zu beachten und was ist da manchmal problematisch? Und wir haben so oft jetzt über das Thema Futter gesprochen, wir haben aber nicht darüber gesprochen, wie ist das eigentlich?
Mit dem Verhalten.
Wie ist es eigentlich mit dem Verhalten, mit dem Hundeverhalten während des Fressens und was ist da vielleicht nicht ganz so ohne, worauf passt man auf? Vielleicht auch, wenn man mehrere Hunde hat, wie ist dann die Situation? Und das wollen wir besprechen. Es ist ein, glaube ich, ein langes Thema. Da können wir wahrscheinlich 18 Folgen draus machen, weil es da jede Menge Geschichten gibt und Dinge, die man vielleicht vergessen hat oder noch gar nicht wusste. Aber dafür gibt es ja diesen schönen Hunde-Podcast. Sag, dein Hundemoment der Woche. Oh, da hat jemand gewählt. Ich würde mal vermuten, das ist Mika.
Das, wenn es so laut quietscht, das wird unmöglich Boogie sein können. Die ist so dumpf. Ja, es ist Mika. Wir sind kurz zur Information in unserem Kurzurlaub in Holland, in einem Bungalow. Und dort laufen den ganzen Tag andere Menschen mit Hunden drumherum. Und das finden Boogie und Mika toll, denen allen ganz laut Hallo zu sagen.
Sehr gut.
Wie gerade gehört. Ja, wo wir beim Hundemoment der Woche wären. Urlaub in Holland, Hundestrand, hunderte, tausende Hunde, mega die Hölle los da, Wahnsinn jetzt am Wochenende. Mhm. War echt irre viel los. Und dann die kleine Mika, ne? Erstmal am Strand, Sand zum ersten Mal unter den Pfoten, das Meer zum ersten Mal gesehen, all das zum ersten Mal, die war so geflasht. Und dann halt diese vielen, vielen anderen Hunde, die größtenteils halt recht große Hunde waren, ist mir aufgefallen, dass halt tendenziell mehr Großhundehalter an diesem Strand unterwegs waren. Ja, und Mika mittendrin, so volle Überforderung. Es hat ungefähr 20 Minuten gedauert und die war so glücklich. Die hat sich nur noch gewälzt im Sand und die Quallen geschnuppert und die Muscheln beschnuppert und das Meer angeguckt. Und das war ein so traumhafter Moment, wie sie da aufgeblüht ist und so viel Freude hatte und dieses Leben, dieses andere Leben entdeckt hat. Und ich habe nach 20 Minuten irgendwie, wie sie sich dann immer anfing zu wälzen und diesen Sand so spüren wollte. Und dann hat die ja dieses Geschirr an mit dem GPS-Sender drauf. Und ich denke nur, nee, das kannst du dem Hund jetzt nicht antun. Das ist voll der Emotionenkiller gerade. Und dann habe ich das einfach rausgezogen. Ich dachte so, die ist mir noch nie abgehauen. Ne? Es ist jetzt so lange her, sie ist so lange bei mir. Wir funktionieren ganz gut, es reicht. Und dann habe ich das Teil abgenommen. Und ich habe immer ein Halsband zusätzlich dabei, eigentlich als zweite Sicherung. Dann bekam sie nur noch das Halsband an und hat sich gewälzt und war so frei und war so glücklich. Und das war so schön. Das war so schön, Mike. Das war so schön. Ich werde gleich ein Foto rüberschicken. Man sieht das Lächeln in ihrem Gesicht. Die war total im Himmel. Und jetzt jeden Morgen immer dieser Spaziergang am Hundestrand, göttlich. Und was ich so erstaunlich finde, Mike, so viele Hunde auf einem Haufen, alle aufgeregt, alle haben mega Spaß, nicht eine Keilerei.
Wunderbar. Das ist doch eigentlich perfekt.
Nicht eine Keilerei. Es ist halt Platz genug für alle. Und man kann sich aus dem Weg gehen. Aber auch alle Hundehalter achten halt eben auch drauf und man kommuniziert über die Distanz ganz gut miteinander. Entschuldigung. Ich glaube, ich muss mit Boogie einmal kurz reden.
Mhm. Ja? Red mal einmal mit ihr. Das ist aber, wir können ja so lange den Hund im Moment der Woche etwas wirken lassen.
Ja, ja, jetzt. Also, ich habe.
Bis sich dieser aggressive Schäferhund wieder gefangen hat.
Das zum Thema Aggression, ne? Also, nee, es war aber wirklich so friedlich an diesem Strand und nichts ist passiert und es gab keine Keilerei. Und es wurde Rücksicht aufeinander genommen, also sowohl auf Hundeseite als auch auf Menschenseite. Und das fand ich halt voll schön. Das war mein Hundemoment der Woche.
Richtig.
Wie war es denn gut bei dir?
Es hatte auch mit Frieden zu tun. Wir hatten so ein paar Menschen eingeladen und ich habe ja das ein oder andere Mal auch schon von Sorbe erzählt, also diesem kleinen dänisch-schwedischen Hofhund. Und auch sie war zu Gast. Die kamen nämlich mit ihren Besitzern. Und es waren ganz viele Menschen irgendwie im Garten und wir haben gegrillt und es war irgendwie wunderbar. Und irgendwann kam es dann auch zur Situation, dass meine Hunde doch etwas hungrig wurden, weil es lag sehr viel gutes Fleisch auf dem Grill. Und das machte die Hunde natürlich dann auch sehr wuschig. Und sie sind auch tatsächlich das ein oder andere Mal um diese große Schale mit Grillgut rumgeschlichen. Und dann war es so, dass eben Fressenszeit war und ich fragte den Besitzer von Sorwe, ob ich ihr nicht auch was geben soll. Und dann sagte er so, ja, aber sie ist dann nicht so, sie ist nicht so gut eigentlich mit Futter, wenn andere Hunde dabei sind. Und sagte, sie könnte natürlich gut sein, dass es jetzt anders ist, weil sie kennt ja auch die Hunde und sie kennt auch die großen Hunde, die ich habe. Oder den einen großen. Und vielleicht wäre sie da etwas vorsichtiger. Und dann habe ich einfach 4 Töpfe fertig gemacht und habe die etwas im Abstand, so mehr oder weniger 2 und 2 aufgestellt, wie im Kindergarten irgendwie. Und und das war irgendwie ein total nettes Bild, weil wirklich alle Größen vertreten waren und die, sie schlugen sich den Bauch voll. Es gab noch so ein bisschen abgeschnittenes Grillgut dann irgendwie noch mit on top dazu. Das war natürlich ein besonderer Leckerbissen. Also ich wollte es wissen. Also nicht nur, dass es Trockenfutter gab, sondern auch noch, dass es besondere leckere Dinge gab. Und es war so schön einfach. Sie haben einfach gefressen und sie haben Solveig hatte dann irgendwann genug und was bei ihr gut funktioniert ist, dass sie dann aufhört zu fressen, wenn sie genug hat und ließ auch was übrig. Das fand Pelle sehr, sehr, sehr gut und ist dann auch gleich zu dem Napf gegangen und dann hat den Rest auch noch irgendwie auf den Kopf gehauen. Das fand Solveig völlig in Ordnung. Also es war so ein friedliches Miteinander einfach. Es war einfach so, ich habe das natürlich im Auge behalten, aber es war so ein Moment, wo du so denkst, so guck mal, die ganze Situation mit Freunden und so ist gelöst und cool und entspannt. Warum sollten es die Hunde nicht sein? Und das Schöne war einfach auch, dass es gibt ja hier keinen großen Zaun oder so und alle Hunde waren auch irgendwie so immer in der Nähe. Also sie haben irgendwie nicht die Situation schamlos ausgenutzt und haben Blödsinn gemacht, sondern waren irgendwie nett beieinander, sind gut miteinander gewesen und auch die Fressenssituation war überhaupt gar keine. War gar kein Stress. Und das war also quasi so der perfekte Nachmittag, Hundenachmittag, Hundemoment, Menschennachmittag, was auch immer du willst.
Ja, es ist, ich finde, wenn man sie auch immer einfach um sich haben kann, weil es friedlich ist, dann macht das einfach total Laune. Dann macht Hundehalter sein so viel Spaß halt, ne?
Ja, total, absolut. Aber es ist auch wieder so ein, deshalb kam ich übrigens auf das Thema heute. Weil ich das natürlich auch schon ganz anders erlebt habe und ich weiß zum Beispiel auch, dass Bilbo sich ein Spiel daraus macht. Wenn er ein großes Leckerli hat, dann lässt er gerne alle fressen. Und er behält das Leckerli unter sich. Und irgendwann ist einer der beiden anderen Hunde mit Sicherheit an dem Punkt, dass er das gerne hätte. Und das ist dann der Moment, wo Bilbo klar macht, nein, es ist mein Leckerli und ich entscheide, wann ich es esse. Vielleicht auch erst morgen. Und so lange passe ich drauf auf. Und so lange kommt ihr nicht daran. Und so lange habt ihr leider gelitten. Und das macht er dann auch immer sehr klar mit einer Stimme, die anders ist als alle anderen Stimmen, die er so kann. Also dieser,
das hast du schon mal erzählt, glaube ich. Ne? Da wird er so quietschig, oder?
So, er wird so, ja, er wird so quietschig und auch so, also, nein, lasst mich in Ruhe. Ich möchte das nicht. Es ist irgendwie ein sehr besonderer Sound. Also ich sage immer, das ist so der Sound, wenn es besonders wertvoll ist. Was macht Bilbo da? Was will er mir damit sagen?
Ja, naja, also eigentlich, was macht er da? Er beschäftigt sich, ne? Also er würde ich jetzt mal erstmal sagen, aus der Entfernung klingt das für mich, als wenn er da sich selbst eine ganz nette kleine Beschäftigung ausgedacht hat, die wunderbar funktioniert. Und ich sag mal so, solange da keine Keilereien oder Probleme entstehen unter den Hunden, würde ich dem auch gar nicht weiter mehr Aufmerksamkeit schenken. Wenn es aber irgendwann dazu führt, dass sie darüber irgendwie keilen oder streiten, dann wäre das natürlich doof. Dann müsste man wahrscheinlich irgendwann mal was umstrukturieren oder was verändern. Aber sonst, wenn das jetzt irgendwie einfach ein Spielchen zwischen denen ist, was aber auch funktioniert und wo alle mit pari sind, würde ich da jetzt erstmal nichts machen. Ich glaube aber, worauf du ja hinaus willst, ist ja dieser Futterneid oder der sogenannte Futterneid. Also, oder bekannt ist das unter dem Wort Futterneid, weil man das so versteht, dass einer neidisch ist und deswegen oder possessiv ist und dann nicht abgeben möchte. Ich glaube, es ist ja eine Ressourcenverteidigung, weil Futter ist ja eine Ressource, so wie viele Dinge, wie auch vielleicht ein Ball oder wie ein Mensch oder ein Liegeplatz oder. Und auch Futter wird eben verteidigt. Also es wird halt einfach so lange um dieses Futter gekämpft oder das Futter wird beschützt, bis man satt ist oder bis man glaubt, dass man es nicht mehr braucht. Und dann kann der Rest weitergegeben werden an jemanden anders. Dazu gibt es total viele Theorien, ob das jetzt ein Rangordnungsding ist oder ob das vom einzelnen Hund abhängt, ob die Hunde dann gut sozialisiert waren, wenn sie sich so verhalten. Ich glaube, dass da irgendwo in allen Varianten ein Stück weit Wahrheit steckt. Aber für uns als Hundehalter ist ja dann immer wichtig, was machen wir denn damit jetzt? Also ja, am Ende ist uns das ja Wurst, warum das so ist, sondern vielmehr wichtig ist für uns ja, wie können wir damit umgehen? Also wie leben wir damit? Oder müssen wir damit leben? Müssen wir was dagegen tun? Und ich finde Futterverteidigung immer ein bisschen schwierig. Weil es kann halt zu Konflikten führen zwischen den Hunden, wenn du mehrere hast oder auch Gasthunde regelmäßig hast, dann ist das doof, wenn man das hat, weil es ist unnötig, dass darüber ein Streit entsteht. Und noch viel schwieriger wird es, wenn es dann um die Menschen geht. Und ich kenne halt Hunde und wenn ich dir das jetzt beschreibe, wird dir bestimmt das ein oder andere Bild dazu aufleuchten. Aber ich nenne mal so ein paar Beispiele aus meinem beruflichen Alltag. Hunde, wo die in der Küche meinetwegen ihren Napf stehen haben, der Mensch läuft vorbei. Der will gar nicht dahin oder sonst wo, der läuft nur vorbei und dann verlässt der Hund völlig hektisch und hysterisch seinen Napf, beißt einmal in die Füße von dem Herrchen und rennt dann wieder zu dem Napf hin. Also der schnappt dann einmal in die Füße, der beißt dann nicht ernsthaft rein, sondern schnappt und schnappt den Menschen also weg. Oder legt sich neben den Napf und sobald jemand einer in die Nähe kommt, fangen die Hunde an zu knurren, weil da irgendwie noch eine Krokette drin ist oder drei. Oder noch viel schlimmer, man kann das Futter gar nicht mehr wirklich hinstellen oder wegnehmen, weil die dann austicken, die Hunde, und wirklich dann in den Angriff gehen. Weil es gibt ja davon auch viele Facetten, so vom knurrenden Hund über den Hund, der irgendwie so ein Scheinschnappen macht in die Luft, bis hin zu dem Hund, der in der Tat beißt. All das ist Stress für den Hund und Stress für den Halter und irgendwie nicht cool. Also das würde ich nicht so dulden in meinem Haus. Vor allem nicht, weil ich Kinder habe, aber auch ich selber würde mir das nicht geben wollen, dass wir dieses Problem haben. Und man kann halt ganz viel trainieren an sowas. Man kann da viel für oder gegen tun, gegen sowas. Man kann halt wirklich Tauschgeschäfte früh üben mit den Hunden. Ich würde sowas aber immer erst. Also ich würde mir immer angucken, warum macht er das, wann macht er das und wie gefährlich wird es für mich. Also wenn ich natürlich jetzt jemanden da habe, der bei so einem Tauschgeschäft mich ernsthaft verletzen könnte, würde ich kein Tauschgeschäft mit dem machen. Dann müssen wir woanders ansetzen. Aber ich sag mal, um dem schon mal vorzubeugen, sollte mit jedem Hund von Anfang an immer dieses Tauschen geübt werden. Es sollte einem Hund beigebracht werden, dass man derjenige ist, der entscheidet, wann, wie viel, wie lang gegessen wird und noch viel wichtiger ist, wirklich auch dem Hund beizubringen, dass er keine Angst haben muss, dass ihm was weggenommen wird. Also braucht sein Futter gar nicht verteidigen bei uns zu Hause. Und du kennst das, du hast auch einen Rudel. Bei mir ist es immer so, dass ich würde niemals einem Hund eine Sache geben und einem anderen nicht. Dass man kann ja auch irgendwie Ärger machen, wo es unnötig ist. Man kann das natürlich als Challenge sehen oder als Erziehungsmaßnahme. Ich finde das völlig überflüssig. Da streust du halt einfach Öl ins Feuer. Das ist irgendwie unnötig. So wie wenn ich meinen Kindern, dem einen gebe ich ein Gummibärchen, dem anderen nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Also, das ist klar, dass das zu Ärger führt und zu Missstimmung und zu Problemen irgendwie. Also, das ist natürlich wichtig, dass man versucht, den Hunden auch wirklich dieses Gefühl zu geben, es ist genug für alle da. Wir brauchen gar nicht streiten und kämpfen.
Klar, also ich glaube, es gibt so ein paar Grundregeln. Erstmal, du hast es gerade eben schon so ein bisschen skizziert, einmal, wenn man einen einzelnen Hund hat oder auch wenn man im Rudel unterwegs ist. Was hältst du davon, dass es irgendwie, es gibt ja so diese Theorie zum Beispiel, gehört das zum Mythos oder ist das tatsächlich deiner Meinung nach auch richtig, wenn man sagt, wenn der Hund so ein Leckerli im Maul hat, dann muss jederzeit, muss er mir das auch geben. Wahr oder nicht wahr?
Tja, halb wahr. Es ist wahr, dass ich, ja, natürlich, ich kann alles aus den Mündern meiner Hunde rausnehmen, aber das habe ich nicht mit Druck trainiert. Also es klingt für mich dann so gewalttätig, ne? Der muss mir das geben, dann schreie ich den an und dann gibt er mir das. Ja, man muss das halt so ein bisschen, also ohne, so anders. Ja, müssen sie, weil es hat einen anderen Hintergrund. Für mich ist es deswegen erstmal, natürlich muss ich sie ja schützen. Die heben irgendwo in irgendeinen alten Kadaver auf, wo die Maden schon rausgucken. Den will ich halt einfach wieder haben. Ich möchte nicht, dass sie den dann in Ruhe essen. Oder Menschenkot oder irgendwelche anderen ekligen Dinge. Oder wir sind auf einer Wiese unterwegs, wo gegrillt wurde und die haben gerade so ein schön gegrilltes Hähnchenknöchelchen da im Mund, wo ich mir dann schon die Splitter in der Speiseröhre herdenke. Ja, da muss auf Kommando abgegeben werden. Das ist mir schon wichtig. Da geht es mir aber in erster Linie halt einfach auch darum, eine Kontrolle darüber zu haben, was sie fressen. Und das ist für mich weniger ein Machtthema, weil ich habe, muss ich dazu sagen, finde, dass ich mich nicht an dieser Stelle positioniere. Es gehört zum Gesamtpaket dazu. Aber es ist jetzt nicht das, wenn mein Hund, also wenn ich meinem Hund das Futter nicht aus dem Maul ziehen kann, dann haben wir ein Rangordnungsproblem. So sehe ich das jetzt nicht. Das finde ich zu einfach gedacht. Ich möchte dem das aus dem Maul nehmen können, einfach weil ich die Kontrolle über sein Futter haben möchte oder was er frisst haben möchte. Deswegen wird das bei mir auf jeden Fall trainiert und das werde ich auch so lange trainieren, bis es funktioniert. Auf jeden Fall. Übrigens, Klammer auf, ich habe eben vergessen, die Giftköder, Klammer zu, die müssen wir ja auch noch im Blick haben. Und wenn der was im Maul hat, was ihm gefährlich werden kann, dann muss das einfach möglich sein, das da wieder rauszuholen oder einfach auch mit einem Kommando ihn ausspucken zu lassen. Also von daher doch, ich finde das schon wichtig, dass man da wieder drankommt, aber es ist nicht für mich nicht ein Rangordnungsthema, weil da positioniere ich mich an sehr, sehr vielen anderen Stellen. Ich fühle mich nie in der Rangordnung unten dran oder beziehungsweise ich habe vielleicht aufgrund des Gesamtbildes, weil ich an so vielen Stellen Entscheidungen treffe und für meinen Hund auch eigentlich da nicht in Frage gestellt werde, vielleicht habe ich deswegen das Problem auch einfach nicht. Kann auch sein. Aber das ist jetzt für mich nicht so etwas, wo man sagt, also wenn mir jetzt einer erzählt, ich komme mit meinem Hund super zurecht, wir haben ein super harmonisches Verhältnis zueinander, der folgt mir wie eine Eins, der stellt mich nicht in Frage, die Bindung steht, aber ich kann dem nicht das Futter aus dem Mund nehmen, dann würde ich nicht sagen, alter Schwede, das geht gar nicht. Das würde mir dann nicht einfallen, dann würde ich sagen, ja, dann arbeite doch einfach nochmal in Ruhe da dran, aber da würde ich jetzt nicht sagen, das geht gar nicht, das musst du aber können. So.
Also ja, ich glaube, ja, absolut. Ja, ich glaube, ich meine, da sind wir wie so oft beieinander. Also ich denke auch, dass mit Gewalt oder mit Druck macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Das kann man ja irgendwie auch tatsächlich, ja, wenn man einen Welpen hat, dann kannst du das ja irgendwie auch schon ganz gut üben, ne? Also tatsächlich einfach auch so spielerisch und auch damit umzugehen. Und ich finde aber auch, das ist total richtig, was du sagst, dass es eine reine Schutzgeschichte ist. Ich finde auch tatsächlich, manchmal ist es wichtig, dass in Situationen, wo es dann auch wirklich echt gefährlich werden kann oder wo du einfach auch gar nicht weißt, was hat er da im Moment gerade im Maul, dass er das hergibt. Also ich weiß, ich hatte auch schon Hunde, die irgendwelche großen Steine einfach im Maul hatten. Ich will mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, was passiert ist, wenn die einfach runterschlucken oder so, ne? Also, und die fanden Steine auch sehr wertvoll. Also es war jetzt nicht so, dass sie das jetzt irgendwie so einfach so gerne hergegeben hätten. Ich glaube, das ist aber auch für mich so der einzige Grund. So ein Machtgehabe finde ich immer schwierig. Also ich glaube, wenn man irgendwelche Spielrituale, Techniken braucht, um klarzumachen, wer da der Rudelführer ist. So, ich glaube, dann hast du wahrscheinlich eher ein größeres Problem. Und das Problem ist dann meistens bei dir selber so zu suchen. Wenn man das irgendwie immer wieder an verschiedenen Stellen klar machen muss, weil man glaubt, dass es gut ist für die Entwicklung des Hundes oder für gesund ist, für das Zusammensein. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen dann die Souveränität. Und beim Thema Fressen, glaube ich, ist es einfach auch so, dass es manchmal auch gut ist, dass man also alles, was um die Schnauze rum ist, ist ja im Grunde genommen somit das Sensibelste eigentlich, was der Hund besitzt. Und ich finde schon, dass es einfach auch Situationen gibt, die für den Hund, also was ist, wenn ein Hund krank ist oder so. Also ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich einen Hund auch füttern musste. So, ne? Und damit er überhaupt was zu sich genommen hat. Da kann man natürlich auch wieder geteilter Meinung sein. Da kann man sagen, ja, der wird schon fressen, wenn er Hunger hat. Gibt tatsächlich auch Tierärzte, die das behaupten. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, wenn ein Hund tatsächlich einfach auch, wenn man ihn gut kennt und er ist nicht gut drauf oder er ist gar krank und er frisst normalerweise nicht, aber aus der Hand frisst er ein paar Brocken und es tut ihm gut. Warum soll man ihm dann nicht aus der Hand was zu fressen geben? Aber auch da ist das, liegt es sehr, sehr nah. Ne? Da muss man aber auch ein gutes Vertrauensverhältnis haben zum Hund. Da muss der Hund auch wiederum umgekehrt ein Vertrauensverhältnis zum Menschen haben, dass er eben weiß, dass nur weil die Hand in die Nähe des Mauls kommt, egal ob man da jetzt was rausholen will oder ihm was geben will, dann ist das erstmal okay. Dann ist das eine Alltagssituation. Ich glaube aber auch, dass es Hunde gibt, die einfach von sich aus entweder keine gute Erfahrung gemacht haben oder ja, ganz speziell natürlich auch dann wiederum Hunde aus dem Tierschutz, da ist es echt um einiges schwieriger. Also weil die einfach im besten Fall in großen Rudeln leben. Dann auch, da wird dann einmal Fressen reingeschmissen und dann müssen die gucken, dass sie irgendwie was abkriegen. Wer jemals einen Hund aus dem Tierschutz hatte, oft ist es so, dass die dann einfach wirklich Futter wegatmen, das hatte ich ganz auch oft und irgendwann relativiert sich das dann wieder, weil sie einfach mehr Ruhe kriegen und wissen, hey, mir frisst niemand was weg, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann auch langsamer werden. Aber ich finde, es braucht unbedingt so einen natürlichen Umgang damit, mit dem Thema, weil, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, ja, egal wo du deinen Hund herholst, dass der das Vertrauen bekommt und die Sicherheit bekommt, dass er nicht um sein Futter kämpfen muss.
Und das ist halt eine Übungssache. Und das auch gerade für die Tierschutzhunde, genau wie du geschildert hast, ist es ja auch ganz, ganz, ganz häufig. Also ich habe es auch noch nicht anders gehabt. Die haben immer ein spezielles Verhältnis zu Futter gehabt, bei mir auch. Auch Mika ist mit Futter, man könnte sagen, oder war mit Futter auf jeden Fall schwierig. Und ich habe zu Beginn auch die Hunde wirklich mit großer Distanz zueinander gefüttert. Erst einmal, damit sie überhaupt Ruhe haben zum Essen. Und umso näher sie beieinander waren, umso hastiger haben sie gegessen. Das ist auch nicht gesund. Das möchte ich nicht, dass die das verschlingen. Umso mehr sie kauen, umso gesünder essen sie oder fressen sie ja. Erst als Mika vernünftig bei uns angekommen war und das Verhältnis an anderen Stellen mit den beiden Hunden schon mal ganz gut und stabil war, erst dann bin ich den nächsten Schritt gegangen, habe gesagt, so jetzt versuche ich mal, euch nebeneinander Leckerchen zu geben, jetzt üben wir das mal. Und Mika ist halt so jemand, der auch dann angefangen hat, die Küche verteidigen zu wollen und so Sachen. Ne, ich habe ja erzählt, ich hatte ein paar Baustellen mit ihr, die wir besprechen mussten, aber das haben wir einfach, ja, besprochen. Ja, aber sie hat, woher soll sie es wissen? Sie, genau wie du sagst, sie hat halt vorher an einem Ort gelebt, da wurde ein Futtersack morgens ausgekippt und dann haben sich da, weiß ich nicht, wie viele Dutzende Hunde draufgestürzt. Und wer vorne halt am meisten um sich beißt, der kriegt halt auch am meisten Futter ab. Das ist absolut ganz einfach. Und wir haben halt alle wahnsinnig Hunger. Und das ist nie genug für alle da wahrscheinlich. Und wenn du hinten anstehst, hast du halt Pech. Und deswegen musst du dich durchbeißen oder du hast Pech. Und Mika ist halt eher jemand, der sich dann wahrscheinlich vorne durchgebissen hat, schätze ich mal. Sie war jetzt zwar nicht dick, als sie bei mir ankam, aber die konnte sich durchbeißen. Also sie hat mir klar gezeigt, dass sie schon weiß, wie das geht, an Futter dran zu kommen. Und nach wie vor finde ich sie manchmal auf unserem Tisch stehend. Na, also sie weiß es halt nicht. Ich gucke dann durchs Fenster und sehe den Hund auf dem Tisch wieder, weil sie mal checkt, ob da doch noch was zu essen. Es ist halt ein Straßenhund. Das ist halt ein Hund, das wird eine Zeit brauchen, bis sie das abgelegt hat. Aber gerade die Dinge jetzt, was dieses offensive Futterverteidigungsverhalten angeht, das habe ich halt relativ früh besprochen mit ihr, weil das kann ich nicht im Haus stehen lassen. Wegen der Kinder, aber auch wegen Boogie, weil wenn die das mit der Boogie macht, Boogie wird sich die irgendwann schnappen und sagen, so, jetzt klären wir das mal wirklich. Das will ich aber auch nicht. Das heißt, ich habe das halt mit ihr ein paar Mal besprechen müssen und dann hat sie es angefangen zu verstehen, aber sie hat auch einfach jeden Tag aufs Neue gemerkt und gelernt, dass Futter bei uns keine Bedeutung hat. Es ist immer ausreichend Futter da und wenn der Napf leer ist, dann wird er auch immer wieder aufgefüllt. Der Napf gehört nur ihr Darauf lege ich auch Wert. Die Boogie frisst nicht aus ihrem Napf. Sie hat immer dieselbe Futterstelle, also sie geht immer an denselben Napf. Und erst wenn sie fertig ist und ich, manchmal lässt sie halt Futter übrig und bevor die nächste Runde gefüttert wird, also tags drauf, darf Boogie ihren Napf dann leer fressen. Und das hat sie gelernt auszuhalten. Warum auch immer Mika halt immer wartet, bis neues Futter drin ist, ist ja auch Latte, ne? Aber sie hat halt ihre Angewohnheiten und wir haben halt das geübt, zu tolerieren, dass sie, und sie trinken inzwischen auch aus demselben Napf. Das war auch ein Thema zu Beginn, dass da wurde geknurrt und geschnappt. Das haben wir auch besprochen und inzwischen kann ich wunderbar einen Napf hinstellen, weil jetzt gerade wir sind in Holland, ich schleppe ja jetzt nicht zwei Näpfe mit mir rum, da gibt es einen und da wird zusammen draus getrunken. Das funktioniert fantastisch. Die liegen gerade beide und essen gerade in einem Ochsenzimmer zusammen. Also nicht in den gleichen, aber nebeneinander essen sie ein. Da habe ich auch, aber das war halt ein Prozess und wir haben geübt und wir waren ruhig und wir haben uns Zeit gelassen und wir haben keinen Druck ausgeübt, weil Druck hatte sie schon genug, gerade wenn es ums Essen geht. Und alles ist gut. Aber es ist halt Geduld.
Aber ja, nee, alles gut. Ich wollte da nochmal genau wissen, du sagst, du hast es besprochen mit ihr. Sag doch mal, wie sieht sowas aus, das Miteinander sprechen oder deine Sprache, deine Unterhaltung mit Mika?
Ja, also Beispiel, ich habe ja eben zum Beispiel diese Situation vor der Küche geschildert. Da ist es so, ich bin am Kochen und wie ich ja schon mal gesagt habe, die Hunde bewegen sich in meinem Haus frei. Die dürfen in meinem Haus überall hin. Und wenn ich koche, möchte ich aber, weil die dann mir zwischen den Füßen stehen und gerade Mika oder aber auch jeder Hund, ich trete den dann ständig auf die Pfoten, das muss nicht sein. Das heißt, ich möchte, wenn ich koche, dass sie aus der Küche rausgehen und auch draußen bleiben. Die kennen diese Regel. Und da verändert sich auch die Fliese an der Stelle vom Hausflur in die Küche und das ist dann so die magische Grenze. Und dann liegt man da gerne auch genau an dieser Grenze und guckt sich das Ganze an und wenn was auf den Boden fällt, dann fixiert man das. Und wartet nur, dass ich irgendwann das Okay gebe, dass man sich's holen darf. Oder ich heb's auf und es kommt in den Müll, dann darf man sich's eben nicht holen. Aber so läuft das halt bei mir. So, und in dieser Situation, das habe ich ihr recht früh beigebracht, dass sie also beim Kochen nicht in die Küche reinkommt. Und das habe ich ihr erklärt, indem ich sie einfach immer und immer wieder rausgeschickt habe. Das habe ich sehr freundlich getan, weil sie ja ein sensibler, schüchterner und noch etwas unsicherer Hund war. Da wollte ich jetzt nicht zu schnell zu streng werden mit ihr in der Erziehung und habe das einfach über Konsequenz da rein getrichtert. Sie hat halt einfach gemerkt, sie hat keinen Erfolg mit dem immer wieder reingehen. Und dann hat sie es irgendwann auch begriffen. Ja, und irgendwann mal fing sie dann halt an, da vor dieser Tür zu sitzen, wo eben auch Boogie gerne sitzt und hat dann angefangen, nach Boogie zu schnappen, wenn die dazu kam, um sich da auch abzusetzen, während ich gekocht habe und hat dann nach ihr geschnappt. Das hat zu einer kleinen Keilerei im Flur geführt. Dann brülle ich einmal laut, Boogie geht sofort in den Rückzug, weil die damit dann nichts mehr zu tun haben will und auch mit mir in so einer Situation nichts zu tun haben will. Also ist die dann sofort weg. Ja, und dann schnappe ich mir die Mika und dann kommt die in eine Ecke, dann in ihr, meistens in ihr, wo sie immer, sie, wir haben eine Stufe, die geht in die nächste Ebene, da liegt sie gerne. Da habe ich sie dann da hingesetzt, naja, musste sie da sitzen bleiben und durfte nicht mehr vorne an die Küche dran. Und sowas kommuniziere ich in erster Linie körpersprachlich. Also sehe ich da übe ich sehr viel Druck auf den Hund aus, über Stimme und Körpersprache halt. Das heißt, es ist also, sie versuchen dann an mir vorbeizukommen und ich ziehe das halt durch. Und ich mache mich sehr, sehr groß und bin sehr klar. Ich schreie nicht, ich bin aber laut. Ich bin schon sehr laut eigentlich sogar. Also so, dass meine Kinder dann rauskommen und sagen, was ist passiert, Mama? Und dann setze ich mich da durch. Und dann setze ich mich auch gerne nochmal irgendwie woanders hin und beobachte das Ganze, damit die auch nicht auf die Idee kommt, auch nur eine Tatze von diesem Platz wegzubewegen, bis ich sie da rauslöse. Und das ist halt viel Druck, die zittert dann auch. Also die ist dann wirklich unter enormem Stress. Ich habe sie nicht berührt in diesen Situationen. Das ist wirklich ein körpersprachlicher Druck. Das ist so ein bisschen, das ist halt für mich ein sehr dominantes Verhalten, was ich dann da an den Tag lege. Da bin ich sehr chefmäßig drauf und lass halt den Rudelführer raushängen. Und das sind Sachen, die muss ich in der Regel nicht mehr als zweimal erklären. Weil ich die aber auch wirklich feiere in so einer Situation. Das mache ich dann ganz, 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 ganz deutlich. Und ich reagiere halt in die Sekunde rein. Ich lasse da auch nicht zu lange Zeit vergehen. Also ich würde nicht in Ruhe irgendwas ablegen oder erst, wenn die Keilerei zu Ende ist, reagieren. Das geht sofort. Und wenn ein Hund neu in meine Struktur, in meine bestehende Struktur reinkommt, ob das jetzt ein Besuchshund ist oder aber auch ein, wie die Mika, ein Hund, der jetzt dazugehört, das ändert ja nichts, wenn die zu mir dazukommen, habe ich immer 3 Augen drauf. Also dann gucke ich halt echt einfach noch viel mehr hin und stelle mich auch oft so hin, dass ich die Situation beobachten kann, damit ich nichts verpasse.
Macht doch total Sinn. Also ich habe das bei mir so ein bisschen vereinfacht oder mir das Leben etwas einfacher gemacht, indem ich die Hunde einzeln abrufe oder auch anspreche, in allen möglichen Situationen übrigens. Also das heißt, dass jeder von mir auch gesagt bekommt, wann er dran ist. Und das gilt fürs Fressen, das gilt aber auch für, ja, gestern war ein regnerischer Tag und dann werden sie erstmal grundsätzlich abgetrocknet und dann, bevor sie ins Haus reinkommen, nochmal die Pfoten. Und dann werden sie so lange zwischengeparkt in einem Zwischenflur und dann rufe ich sie einzeln. Und da ist zum Beispiel auch jemand wie Pelle, der immer grundsätzlich als Erster gerne möchte. Und das reicht dann schon auch, wenn ich sage, nein, es ist erst Spanier. Und dann dreht er sich um und geht wieder weg. Weil er einfach auch verstanden hat, dass dieses Prinzip verstanden hat. Und das gilt auch fürs Fressen. Also das heißt, wenn ich sage, das ist für Spanier, wenn er daneben steht und es gerne haben möchte, oder das ist für Bilbo, dann weiß er Bescheid. Und das ist bei allen so. Ne? Also ich kann im Grunde genommen eigentlich die Namen sagen und dann wissen die Bescheid. Aber es ist nicht für mich gedacht. In Ordnung, alles klar, dann muss ich jetzt irgendwie noch ein bisschen Geduld haben. Aber das funktioniert eben einfach auch nur mit positiver Motivation. Dass in dem Moment, wo er das dann auch macht, ist es tatsächlich auch so, dass es auch gefeiert wird. Und erstaunlich ist, dass er im Moment gerade so derjenige ist, der am besten hört. Weil er einfach auch die, ja, keine Ahnung, also vielleicht weil er noch am Anfang gerade auch mehr Konsequenz brauchte und diese Konsequenz ziehe ich auch durch. Und das macht sich bezahlt in vielerlei Hinsicht und sorgt auch dafür, dass eben dieser Stress erst gar nicht entsteht. Denn ich kann mich noch erinnern, bis vor nicht allzu langer Zeit war es so, dass der wirklich in dem Moment, wo ich die Futternäpfe fertig hatte, ist der nur noch, der ist wie ein Känguru auf den Hinterpfoten durch das gesamte Zimmer gesprungen und wollte unbedingt nur an dieses Futter ran. Und hat wirklich dass der keine Purzelbäume gemacht hat und irgendwie doppelte Rittberger, keine Ahnung, Kunststücke, die ich noch nie gesehen habe, das hat noch gefehlt. Aber er hat wirklich wie ein Känguru auf den Hinterfüßen durch das gesamte Wohnzimmer, bis er dann endlich, unfassbar. Und das wird dann langsam, also auch bis hin, wir haben auch nochmal drüber gesprochen, er brauchte unbedingt einen Schlingnapf, weil ich habe noch nie einen Hund gesehen, der innerhalb von 30 Sekunden 600 Gramm Trockenfutter verputzt hat. Also, und natürlich dann gefurzt hat, wenigstens Gutes. da brannte die Luft, also hättest du eine Kerze angemacht, wäre die Hütte hochgegangen. Unfassbar. Naja, und das sind eben so Dinge, die eigentlich durch die Klarheit und durch die klare Ansprache auch sich total relativiert haben.
Das tut denen halt einfach mega gut. Das tut denen so gut, das gibt denen so viel Sicherheit und sie fühlen sich geborgen und geschützt. Sind sie ja auch wenn das mit einem Konflikt einhergeht. Aber du erlebst es ja auch bei uns Menschen. Eine klare Struktur und ein Regelwerk und all diese Dinge geführt werden von jemandem, der halt einfach voll den Durchblick hat und dabei sehr ruhig und aber auch sehr fair ist. Das fühlt sich gut an. Das gibt uns Sicherheit und wir mögen solche Systeme. Und so sind auch Hunde. Die mögen das auch, solche Systeme. Die haben meistens echt keinen Bock auf Konflikte. Sie wissen sich in so Situationen nicht anders zu helfen. Und ich ziehe wieder einmal die Parallele zu den Kindern. Das ist vielleicht manchmal, warum mache ich das immer mit den Kindern? Weil ich immer denke, das kann man sich als Mensch vielleicht besser abrufen oder herrufen, vielleicht auch aus der eigenen Kindheit. Das erlebt man ja bei Geschwisterkindern auch. Die gönnen sich manchmal den Dreck unterm Nagel nicht. Die buhlen um die Aufmerksamkeit der Eltern. Die streiten sich um die letzte Erbse. Ja, die mögen beide keine Erbse, aber auch der andere soll sie auf keinen Fall haben. Das sind typische Verhalten, ganz normale und auch gar nicht mal ungesunde Verhaltensweisen von Kindern. Dafür brauchen die dann wiederum erziehende Personen, die Verantwortung übernehmen und sagen, nein, so läuft das nicht. Ne, da wird jetzt ein Machtwort gesprochen, wir streiten uns um sowas nicht. Und das ist halt das, was unsere Aufgabe ist, in so einem Moment zu sagen, nein, wir können uns nicht um die letzte Erbse streiten, das gibt's nicht. Nein, sowas nicht unter meinem Dach. Wir können uns nicht um jeden Mist immer kloppen. Es werden Kompromisse gemacht, es wird toleriert und dem anderen was gegönnt. So erziehen wir unsere Kinder und so müssen wir unsere Hunde eben auch erziehen. Und das geht eben nur damit, dass wir sie halt klar, deutlich, ruhig und souverän führen und aber auch natürlich viel Verständnis haben für die Einzelnen. Weil keiner von denen ist verkehrt. Auch die Hunde sind nicht verkehrt. Ein Hund, der solches Verhalten zeigt, ist kein aggressiver Hund, mit dem ist nichts verkehrt. Der verhält sich völlig natürlich. In der Natur käme der gar nicht weiter, wenn der sich nicht so verhalten würde.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube, und deshalb unterbinde ich zum Beispiel einfach auch so ein Bilbo-Verhalten nicht. Also ob er sich da jetzt, so wie du sagst, eine Aufgabe gesucht hat, oder ich interpretiere es wirklich so, dass er einfach auch, und deshalb orientiert sich auch Pelle so an ihm, ihm vorgibt, wann, dass er derjenige ist, der entscheidet, wann gefressen wird und wann nicht. Also für sich zumindest. Und dass sonst auch da niemand reinzukamellen hat. Und zeigt ihm halt einfach auch, wenn du es nicht begriffen hast und wenn ich halte länger aus als du. Ich halte nämlich so lange aus, bis du es verstanden hast. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, dann dauert das neben ein halbes Jahr. Und wenn ich dann das Gefühl habe, du hast es gecheckt und du bist ruhiger geworden, dann fresse ich das halt, das Ding. Edge. Aber ich glaube, das ist einfach auch so seine Art und Weise, zu zeigen, so, nee, wir können viel Quatsch miteinander machen. Wir können auch, ja, auch raufen. Wir können alles Mögliche. Aber hier, ist es eben Feierabend. Auf eine charmante Art und Weise. Und auch auf eine, ja, eine typische, finde ich jetzt auch hier Marumano-Art, nämlich recht aggressionslos zu sein, sondern einfach alleine schon durch die Stimme und durch die Haltung, durch Gestik und Mimik klar zu machen. Nö, hier ist einfach Feierabend. Und das lasse ich zu, also noch lasse ich es zu, weil ich denke so, okay, wenn das eine Art von Erziehung ist, die natürlich ist, dann soll so sein, dann habe ich weniger Arbeit und er lernt was dabei und sie haben auch vielleicht auf ihre Art und Weise Spaß. Es ist nicht mit einem Moment in irgendeiner Form Aggression dabei. Das ist eben vielleicht einfach auch das Wichtige, das muss ich hier noch sagen, sondern es ist ein spielerischer Umgang so damit. Und man teilt durchaus. Also es gibt zum Beispiel Leckerlis, die wahnsinnig hart sind, wie Rinderkopfhaut. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber.
Ja, ja, sicher. Mhm.
Da bleiben so Stücke übrig, die schon noch relativ groß sind, aber die wahnsinnig hart sein müssen. Und dann ist so das Tauschen auch angesagt. Also das heißt, einer darf mal, dann lässt das liegen, dann kommt der andere. Und Spanja ist sowieso gewitzt. Also sie geht sehr clever eigentlich mit Dingen um, die sie gerne hätte. Sie wartet einfach ab. Und sie passt den Moment ab, wo ja Bilbo oder Pelle das Leckerli aufgeben. Und dann holt sie sich das.
Aber es ist genau, wie du schilderst. Also es ist ja genau das ist ja die saubere, klare Kommunikation und so ist es ja auch richtig, weil ich finde auch, das ist meine Meinung, kein Hund muss sein Leckerchen mit einem anderen teilen oder abgeben. Das, was Bilbo da tut, ist nicht nur völlig normal, sondern also ich würde auch nichts anderes erwarten. Also ich würde einen Anfall kriegen, wenn die Mika der Boogie da die Leckerchen aus dem Maul ziehen würde. Das und die Boogie das nicht will. Also klar, es gibt ja Hunde, die einfach nicht dran hängen und dann teilen die, das ist schön. Aber ein Hund hat das absolut das Recht zu sagen, naja, ich kau gerade mein Leckerchen, da kommt einer und schnappt es mir weg und ich muss es mir hier bieten lassen. Also das sehe ich gar nicht so. Mhm. Das finde ich überhaupt nicht okay. Ich bin ja die Ranghohe. Ich möchte sagen dürfen, okay, jetzt nehme ich es dir weg, aus welchem Grund auch immer. Aber der andere Art, also der Artgenosse, der andere Hund in unserem Haushalt, da sehe ich die Sache anders. Untereinander, wenn ich der Boogie ein Leckerchen gebe oder auch der Mika, dann gehört das denen. Solange sie drauf kauen, geht da kein anderer Hund und auch kein Kind dran. Und wenn sie es liegen lassen, dann gehört es der Allgemeinheit und dann kann der Nächste kommen und fressen, so wie du es gerade beschrieben hast, wie die Spanja das macht. Das ist so völlig, ich finde, das ist so richtig homogen und das ist so gesund. Und ich finde, ein Hund muss absolut nicht zusammen mit einem anderen auf dem gleichen Ding kauen können. Das muss kein Hund können. Ich, ehrlich gesagt, ich mache das auch nicht. Ich teile meinen Scheiß auch nicht. Auch nicht mit jemandem, den ich sehr lieb habe und der auf Augenhöhe mit mir ist. ganz ehrlich, ich kann das nicht ab. Wenn ich mir was zu essen bestelle und einer da permanent seine Finger in meinem Teller hat, das finde ich auch voll nervig. Kennst du das? ich mag nee, das gar nicht. Dann denke ich mir immer so, ja, bestell dir doch selbst Pommes, Mensch. Also kennst du nicht die also ich kenne das, ich gehe mal jemandem essen, der bestellt sich einen Salat, ich habe das irgendwie lecker Pommes und weiß der Geier was und dann frisst er mir die ganzen Pommes weg. Dann denke ich mir, na ja, komm, das ist nicht fair jetzt hier. Ich lasse das natürlich zu, weil ich so erzogen bin, aber ich fühle mich in dem Moment nicht wohl. Ich finde das dann auch unfair. Und ich finde, das dürfen Hunde und Kinder auch so empfinden. Also wenn ich gerade was esse, dann gehört das mir, Mensch. Irgendwas muss einem ja auch mal gehören. Man muss nicht immer alles teilen. Aber wenn ich es liegen lasse, dann gehört es der Allgemeinheit. Also das ist halt auch das bei Leckerchen, das haben wir zu Hause genau, wie du beschreibst, auch mit Schweineohren oder so, wo Mika einfach aufgibt, dann darf die Boogie den Rest aufessen. Das interessiert die Mika dann aber auch nicht mehr. Aber in dem Moment, wo die da dran sind, gehört es ihnen. Das ist dann ihrs und da kommt keiner denen dazwischen. Das sehe ich schon wohl auch so.
Ja, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich lasse mir jetzt tatsächlich auch nicht die Wurst vom Teller nehmen, aber es ist schon so, dass ich dann auch sage, so kann nimm, dann bestelle ich mir halt irgendwie eine neue Pommes, wenn es sein muss. Aber also wenn da jemand irgendwie so geil drauf ist auf meine Pommes, dann bitteschön. Auf der anderen Seite muss man damit rechnen, dass einfach meine Gabel dann in der Hand landet. Und das ist auch schon passiert, aber sachte natürlich, wenn es dann einfach zu viel wird. Also es gibt auch Situationen, das finde ich dann wiederum nervig, wenn man also grundsätzlich mit jemandem zu tun hat oder mit Menschen zu tun hat, die immer das wollen, was man selber hat. So, das gibt ja auch so ein System dahinter, ne? Also das nennt man, glaube ich, auch Futterneid. Und auch bei Menschen. Und da denke ich dann immer so, oh, boah, das ist mir zu anstrengend. So, dann denke ich, dann mach doch einfach selber. Oder ich, manchmal ist es auch so, dass ich, kennst du das? Dass ich einfach gar nicht sage, was ich bestelle. So nach dem Motto, was bestellst du denn? Weiß ich noch nicht.
Weiß noch nicht.
Ja, genau. So. Und dann, so löst sich das dann auch manchmal auf. Und dann, ja. Aber ja, ich
ist
weiß
ja nicht so, als könnte man nicht mal bei mir probieren, ne? Aber als ich halt super ätzend finde. Und das ist das, was Hunde wahrscheinlich auch nervig finden und Kinder. Das ist meins und das ist deins. Und ich will deine Klauen nicht in meinem Teller haben. Punkt. Das macht man nicht. So, und man kann immer, und ich biete meistens sogar bei Nachtisch, spätestens, wenn das besonders lecker ist, dann werde ich das auf jeden Fall meinem Gegenüber sogar anbieten, zu probieren. Das ist gar nicht das Thema, ne? Aber sich selbst so einen drischen Salat bestellen und mir dann die leckeren Pommes wegessen, das ist gemein. Das macht man nicht.
Das geht nicht. Ja, das absolut, absolut, absolut. Ich finde auch, eine gewisse Gleichberechtigung muss unbedingt sein, und das gilt auch für Hunde. Also das gilt auch beim Hundefressen. Deshalb mache ich da auch irgendwie gar keinen Vertrag, sondern es gibt allen Trockenfutter, das kriegen alle. Und es gibt noch, das ist auch ein Ritual, ein kleines Topping obendrauf. Das sind dann Käsereste zum Beispiel vom Vortag oder keine Ahnung. Also irgendwie sowas, was die Kirsche quasi auf der Torte dann darstellt. Und da kriegt auch jeder dann nach Größe auch nochmal was dazu. Und das war es dann aber auch. Und ich mache da auch kein Hackmeck, wenn ein Topf nicht aufgefressen wird, dann kommt der Topf auch weg. Also es sei denn, jetzt irgendwie wie bei unserem Besuch, Hunde Momente Woche, ihr erinnert euch, ganz am Anfang der Folge, dann sage ich halt, ja, da sind dann wieder drei Krümel drin, dann hau sie weg, dann ist in Ordnung. Aber ich denke, einfach so ein paar Regeln einfach zu haben, ist gut. Und aber auch von vornherein dafür zu sorgen, und wir haben es jetzt auch ein paar Mal beschrieben und du ja auch sehr cool beschrieben, auch der Küchenmoment zum Beispiel und solche Dinge oder auch dieses Rumhüpfen zu unterbinden oder auch klare Ansprachen oder Einzelansprachen. Gibt so viel, was man machen kann, um sich das Leben leichter zu machen, aber auch das Leben der Hunde. Ich glaube einfach, dass wenn Futter zum Stressmoment wird, dann stimmt einfach grundsätzlich was nicht. Also wir leben halt einfach in einer Welt, wo das kein Problem ist. Ein Hund ist bei uns nicht im Tierheim, wo er kämpfen muss oder sollte. Also ich finde immer so Stressmomente grundsätzlich aus dem Hundealltag rauszunehmen oder beziehungsweise Hundemenschenalltag rauszunehmen, ist immer eine gute Idee.
Ja, Futter hat halt bei den Hunden oft einen extrem hohen Stellenwert, besonders wenn es sehr hochwertiges Futter ist oder sehr schmackhaftes Futter ist. Ich weiß, dass ich in der Hundeschule immer wieder mal das Problem war, ich immer meine Kunden drum bitte, nicht mit dem Trockenfutter in das Training zu kommen. Also es ist bei mir quasi Ansage, Leckerchen muss ich von dem üblichen Futter abheben. Es muss was anderes und bitte auch was Besseres. Besser. Nicht, dass das Trockenfutter schlecht wäre. Aber ein Goodie muss halt eben auch mehr sein. So, und dann ist meine Empfehlung halt immer abgekochtes Hähnchenfleisch, weil das halt so gut verdaulich ist und dann werden die Hunde auch nicht dick von. Es ist halt besonders schmackhaft. Und wir haben halt Hunde, die da dermaßen durchdrehen drüber, dass sie dann die Konzentration verlieren, sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren können und beim beim Nehmen aus der Hand, also beim Füttern der Leckerchen, ist dann halt auch mal versehentlich so ein Finger mit dabei. Und das finde ich halt eine super Grundlage für ein Training, weil gerade dann wird's spannend. Dann gehe ich ja nicht hin und sage, oh, wenn ich Hähnchenfleisch dabei habe, dann beißt er mich beim Futternehmen und dann ist er so aus dem Häuschen, dann kann er gar nicht mehr sich richtig konzentrieren. Dann sage ich, ist doch super, haben richtig schön was zum Arbeiten. Ist doch toll, dann können wir doch hier mal direkt was schön klären. Angefangen damit, wie der das Futter aus der Hand nimmt. Das ist das, was wir als allererstes mal besprechen. Und das ist etwas, was man übt. Man übt das. Und die Mika ist ein Biest. Wenn ich der hier Hähnchenfleisch oder so gebe, da fängt die an, nach außen zu schielen vor Freude. Ja, die ist dann wirklich total im Amoklauf. Mhm. Wenn die frisches Fleisch riecht, da merkt man, das auch halt wirklich einfach zu selten in ihrem Leben passiert bisher. Die flippt völlig aus, wenn es frisches Fleisch gibt. Und dann ist es halt wirklich so, dass die sich nicht mehr im Griff hat. Also ich könnte den Kindern jetzt nicht sagen, gib mal der Mika hier das Stück Hähnchen. Da wäre auf jeden Fall ein Finger irgendwie mal angepitscht. Und das üben wir gerade halt. Und das macht nicht. Und dann nehme ich mir super, super viel Zeit. Ganz, und das mache ich natürlich immer in Momenten, wo ich super entspannt bin, weil sonst werde ich ungemütlich. Und das darf ich nicht werden in so einer Trainingssituation. Und dann üben wir das vernünftig nehmen. Und die kriegt halt erst was, wenn die sich beruhigt hat und nicht mehr so bebt und sich etwas entspannt und das vorsichtig aus meiner Hand nimmt. Mhm. Und das kann die leisten. Wir müssen nur halt eben die Zeit mitbringen, mit den Hunden zu arbeiten und die Ruhe dafür, die Ruhe bewahren, uns von den Hunden nicht aus der Ruhe bringen lassen. Natürlich sage ich jetzt hier auch nochmal Ausrufezeichen, natürlich nicht, wenn dein Hund dir in der Tat den Finger wegfrisst. Ne? Also dann machst du solche Spielchen natürlich nicht, da müssen wir da anders dran. Aber ich sage jetzt mal, wenn die einfach zu hastig das nehmen und dann halt, das ist dieses Pitchen in die Finger, wo man so nachher denkt, au, autsch. Das geht nicht, das müssen wir arbeiten.
Total, absolut. Dementsprechend werde ich jetzt mal gucken, wenn man eine Hunde hatte und hatten heute noch kein Leckerli vielleicht. Und Pelle ist auch gerade da, so derjenige, der so ein bisschen zum Pitchen neigt. Gute Idee. Mhm. Ich könnte mal wieder mit ihm üben. Langsam ist nämlich mein Zauberwort. Langsam.
Genau das.
mal langsam dieses Stück zu nehmen und dann, wenn es zu schnell geht, nochmal langsam. Und wenn er dann langsam dieses Stück nimmt, dann wird er gelobt und er kriegt es. Guck mal, so einfach kann das sein. Mhm. Sarah, ich muss auch was essen übrigens. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist.
Ich gehe jetzt sofort an den Strand.
Ach so, ich wollte gerade fragen, kann ich ein Stück Pommes haben von dir?
Aber nein, ich esse heute auch keine Pommes. Also. Ich weiß nicht, ich bin in Holland, aber ich habe noch keine gegessen. Ich weiß, ich habe im Moment keine Pommeslust. Aber ich gehe jetzt an den Strand und werde wieder Bällchen werfen und werde wieder das genießen und werde euch ein schönes Foto schicken.
Sehr, sehr gut. Da sind wir sehr gespannt drauf, auf das Foto bei Insta. Dir einen schönen Urlaub und euch einen schönen Urlaub. Viel Spaß mit den Bällchen.
Vielen Dank.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.